Willkommen zum IT-Security-Podcast von Kirosec, dem bekanntesten Anbieter von IT-Security-Beratung, Pentest, Red Teaming und Incident Response. In dieser Episode beschäftigen wir uns mit aktuellen Trends in der IT-Sicherheit. Die Welt der IT-Security ist ständig in Bewegung. Immer wieder tauchen neue Schlagworte und Trends auf. Doch warum ist das eigentlich so? Warum entwickelt sich dieser Bereich so dynamisch weiter? Genau diese Fragen wird uns heute unser Geschäftsführer Stefan Strobel beantworten. Ja, hallo Stefan, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich würde einfach gleich mit meiner ersten Frage anfangen. Was sind denn die entscheidenden Faktoren für diese ständige Weiterentwicklung in der IT-Sicherheit?
Ja, da gibt es zumindest drei ganz offensichtliche Einflussfaktoren auf die Trends. Das eine sind die Weiterentwicklungen auf der Bedrohungsseite, also die Bedrohungslage ändert sich ständig. Dann gibt es natürlich immer neue Maßnahmen, die durch technische Weiterentwicklungen entstehen, aber auch Wirksamkeiten von Maßnahmen, die sich ständig ändern. Und der dritte Bereich, das sind die ständig neuen Compliance-Vorschriften, sowas wie NIS2 und DORA. Und auch das führt natürlich dazu, dass sich die Welt weiterentwickelt.
Wenn sich Bedrohungen und Schutzmaßnahmen verändern, bedingt sich das dann gegenseitig?
Ja, man kann fast schon von einer Art Rüstungswettlauf sprechen oder einer Spirale, die da stattfindet. In dem Moment, wo neue Maßnahmen etabliert sind und Angriffe dadurch verhindert werden, überlegen sich die Angreifer natürlich, wie sie dran vorbeikommen können. Und damit entwickeln die sich auch wieder weiter. Was wiederum dazu führt, dass die Wirksamkeit von bestehenden Maßnahmen sich verändert und entsprechend neue Maßnahmen aufgebaut werden.
Hast du dafür vielleicht ein Beispiel für uns?
Ein ganz einfaches Beispiel ist die Authentisierung. Wenn man zurückdenkt, es gab mal eine Zeit, da hat man gesagt, Passwörter reichen aus zum Zugriffsschutz. Man muss also ein Geheimnis kennen, um zu zeigen, dass man der Richtige ist und dass man auf das System zugreifen kann. Das war relativ einfach umgehbar. Die Angreifer haben festgestellt, man kann Passwörter ausprobieren. Man kann Passwörter erraten, weil sie nicht besonders kreativ gewählt waren. Und so ist die Sicherheit von Passwörtern in Verruf geraten. Heutzutage versuchen die meisten mit einer Zwei-Faktor-Authentisierung eine bessere Sicherheit zu erreichen. Dabei hat man nicht nur ein Passwort, das man kennt, sondern hat auch irgendwas, was man besitzt. Und über diesen Besitz zeigt man, dass man der Richtige ist. Das waren früher Hardware-Tokens, die etwas angezeigt haben. Heute sind es meistens Mobile-Apps, bei denen man bestätigen muss, dass man gerade vor dem Rechner sitzt oder auch nochmal einen Code anzeigen muss. Aber auch darauf haben sich die Angreifer inzwischen eingestellt und wir sehen heute Phishing-Methoden, die dann danach die Session-ID, das Authentisierungstoken, das Session-Token, also Dinge abgreifen, die nach der Authentisierung die Session aufrechterhalten. Und so kann man eben auch heute mit Phishing trotz einer Zwei-Faktor-Authentisierung danach im Kontext des angegriffenen Benutzers weiterarbeiten und kommt an diesem zweiten Faktor so vorbei. Das hat jetzt wiederum dazu geführt, dass man phishing-resistente Authentisierungsmethoden braucht, also nochmal eine Weiterentwicklung. Die Leute verwenden dann Passkeys oder FIDO-Keys, Geräte, die nur dann mit dem Server sprechen, wenn sie sicher sind, das ist auch der richtige Server und da steckt jetzt kein Proxy dazwischen, den der Angreifer mir vorgetäuscht hat.
Heißt das, Angreifer und Verteidiger schaukeln sich gegenseitig immer weiter hoch und wir können eigentlich nie gewinnen?
Naja, ich würde es jetzt nicht so pessimistisch sehen, aber klar, wir haben hier eine Art Wettrüsten und eine ständige Weiterentwicklung. Dinge, die man vor einem Jahr aufgebaut hat und die vielleicht auch viel Geld gekostet haben, sind möglicherweise heute schon gar nicht mehr so wirksam, wie man damals dachte. Man muss also ständig nachjustieren und ständig auch im Auge halten, was entwickelt sich gerade auf der Bedrohungsseite und inwieweit sind die Maßnahmen, die ich getroffen habe, überhaupt noch ausreichend? Aber völlig unabhängig von diesem gegenseitigen Hochrüsten auf Verteidigerseite und Angreiferseite gibt es natürlich auch in der IT, also mal völlig unabhängig von der Security, ständig neue Entwicklungen, ständig neue Techniken und Trends. Und die führen leider auch immer wieder dazu, dass wir in der Security nachbessern müssen. Also Weiterentwicklung in der IT führt zwangsläufig eigentlich immer zu neuen Herausforderungen in der Security.
Kannst du das vielleicht noch mal etwas konkreter erklären?
Neue Techniken der IT haben aus unterschiedlichsten Gründen einen starken Einfluss auf die Security. Beginnen wir vielleicht damit, dass wenn eine neue IT-Technik auf den Markt kommt, in der Regel viele Dinge unsicher sind, die neue Technik selbst Schwachstellen hat und damit natürlich neue Angriffsmöglichkeiten bringt. Daneben ist es aber auch so, dass die neue Technik in der Anwendung neue Risiken mit sich bringt. Und diese neuen Risiken müssen auch irgendwo behandelt werden. Man braucht also auch wieder neue Maßnahmen, um die Nutzung der neuen IT-Technik sicher zu machen. Dann haben wir das Problem, dass die neue Technik auch von Angreifern verwendet werden kann und damit dem Angreifer auch neue Möglichkeiten bieten, uns Schaden zuzufügen. Auf der positiven Seite kommt dann dazu, dass die neue Technik möglicherweise auch neue Maßnahmen zum Schutz vor Angriffen ermöglichen kann. Das heißt, das Ganze ist nicht immer nur negativ, sondern natürlich auch positiv.
Hast du dafür vielleicht noch ein weiteres Beispiel für uns?
Das aktuellste Beispiel ist ganz offensichtlich künstliche Intelligenz, die viel Einfluss auf die Security hat. Wenn wir ein bisschen weiter zurückdenken, Cloud, die Einführung von Cloud hat viel Auswirkung auf die Security gehabt. Noch weiter in die Vergangenheit, Smartphones, Tablets, als das Ganze aufgekommen ist, haben wir neue Probleme bekommen, neue Maßnahmen bekommen, neue Angriffstechniken bekommen. Auch so Sachen wie IoT, das Internet der Dinge, hat neue Probleme geschaffen, aber durchaus auch neue positive Aspekte. Und wenn wir ganz weit zurückschauen, die Einführung von Web, da war natürlich auch eine große Revolution. Bevor es Webserver gab, dachten die Leute, Firewalls sind ein ausreichender Schutz. Und dann kamen Webserver und SQL-Injection und Cross-Site-Scripting, neue Techniken zum Schutz von Web-Applikationen und vieles mehr.
Wo sehen wir aktuell die größte dynamische Entwicklung?
Ja, KI ist ganz offensichtlich das Thema, über das gerade jeder spricht und wo sich ganz viel verändert, wo es viele neue Angriffsmöglichkeiten gibt, aber natürlich auch viele Möglichkeiten, die Sicherheit zu erhöhen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Das Thema ist so groß, dass wir hierzu sicherlich eine eigene Folge produzieren. Ein anderer Bereich, wo gerade unheimlich viel passiert, ist nach wie vor Cloud. Das ist jetzt zwar vom Thema her nicht ganz neu, aber die Ebenen ändern sich und die Bereiche, auf die man schaut, ändern sich. Am Anfang ging es eher um die Cloud-Plattformen, Azure, AWS, Google und so weiter. Und man hat gesehen, dass es hier viele Möglichkeiten gibt, Fehler zu machen, also neue Schwachstellen. Man hat Werkzeuge entwickelt, um die Schwachstellen aufzudecken, zu überwachen, die Sachen wieder richtig zu konfigurieren, sogenannte CSPM-Werkzeuge. Dann hat man die Container angeschaut, die Applikationen, die in der Cloud laufen. Und auch hier versucht, Produkte zum Schutz der Applikationen zu entwickeln oder zur Erkennung von Angriffen. Das sind dann solche Cloud-Native Application Protection Platforms oder CNAPP-Lösungen. Da tut sich nach wie vor viel, aber so die Plattformen sind momentan eher schon etabliert.
Gibt es gerade neben den etablierten Themen, die du gerade erwähnt hast, noch neue Themen im Bereich Cloud?
Was gerade eher noch neu im Cloud-Bereich ist, sind Sicherheitsthemen auf SaaS-Ebene, also auf den eigentlichen Software-as-a-Service-Anwendungen. Die sind ja alle riesig groß geworden, riesig komplex geworden, verknüpfen sich untereinander. Das heißt, man kann unter bestimmten Bedingungen aus einem SaaS-ERP-System heraus irgendwo ein Ticket in einem anderen SaaS-Service, der das Ticketmanagement macht, auslösen. Oder Nachrichten werden über nochmal einen anderen SaaS-Service, zum Beispiel Slack, ausgetauscht. Und diese Verknüpfungen, Verbindungen der Services untereinander, die brauchen ja auch wieder Credentials oder irgendwelche Keys oder Tokens, die da hinterlegt werden. Das können wieder Sicherheitsrisiken sein. Oft sind es die Anwender selber, die das Ganze konfigurieren und damit auch Gefährdungen erzeugen, vielleicht auch Freigaben einfach, die der Anwender selber entscheiden und freigeben kann. Und das alles zu erkennen und dann entsprechende Gegenmaßnahmen zu treffen, das öffnet natürlich einen Markt für neue Sicherheitsprodukte.
Das sind ja schon einige Themen, bei denen man ja nicht gerade den Überblick verlieren darf. Fällt dir denn noch mehr in diesem Umfeld ein?
Der Teil, der dabei dann in die Automatisierung reingeht, wird von solchen Produkten teilweise separat angegangen. Oder allein das Thema Identity Governance in solchen SaaS-Applikationen scheint ein neuer Markt zu sein. Denn auf einmal haben wir nicht nur an einer zentralen Stelle unser Benutzerverzeichnis, sondern viele, viele kleinere SaaS-Lösungen haben ihre eigenen Benutzerverzeichnisse. Und als Unternehmen da den Überblick zu behalten, beim Onboarding die richtigen Accounts zu erstellen, beim Offboarding auch alle wieder zu entfernen, das ist ein neues Problem und entsprechend gibt es auch wieder neue Lösungen.
Muss man das denn alle ständig im Blick behalten? Reicht es, alle paar Jahre mal zu prüfen oder sollte man vielleicht sogar auf externe Dienstleister zugreifen?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man diese Trends im Auge behält, vor allem die Entwicklung auf der Angreiferseite, die Entwicklung der Bedrohungslage, denn sonst hat man irgendwann mal Sicherheitssysteme aufgebaut und ruht sich aus darauf und merkt gar nicht, dass die Maßnahmen, die man damals getroffen hat, gar nicht mehr wirken, dass Angreifer auf ganz anderen Wegen angreifen und man längst hätte nachbessern müssen. Und wenn man dann auf einmal kompromittiert wurde, wenn das Unternehmen verschlüsselt und erpresst wird, dann ist es halt zu spät. Deswegen ist es schon wirklich wichtig, da auf dem Laufenden zu bleiben. Und das reicht nicht alle paar Jahre, sondern das muss wirklich kontinuierlich erfolgen.
Wie bleibt man denn am besten auf dem Laufenden? Wo kann man sich informieren und aktuelle Entwicklungen verfolgen?
Da gibt es unheimlich viele Quellen. Zum einen natürlich die Nachrichtenportale, die viele kennen, sowas wie Heise Online, Heise Security. Es gibt Blogs von Leuten, die da viel veröffentlichen. Es gibt Podcasts, wie wir das hier machen. Es gibt natürlich auch Messen, bei denen viele Vorträge und Ausstellungen parallel laufen. Ich war jetzt vor kurzem wieder auf der RSA-Konferenz in San Francisco. Das finde ich ganz spannend, denn da sind sehr viele Startups international, die da zum ersten Mal ihre Produkte präsentieren. Und da sieht man natürlich auch schön, was für Trends es gibt und was neu auf den Markt kommt. Aber es ist ein sehr zeitaufwendiges Thema, wenn man da auf dem Laufenden bleiben möchte. Alleine das Lesen von den einschlägigen Nachrichten und Blogs, das sind schon ein paar Stunden die Woche, die man da investieren kann. Und da muss natürlich jeder für sich den Weg finden, wie viel Zeit er dafür erübrigen kann, inwieweit er seine Berater hat, mit denen er sich regelmäßig austauscht, um auf dem Laufenden zu bleiben. Auf jeden Fall ist es wichtig, auf dem Laufenden zu bleiben.
Das war die 8. Folge unseres IT-Security-Podcasts. Wenn Sie sich weiter informieren möchten, schauen Sie gerne rein auf www.kirosec.de und seien Sie gespannt auf die nächste Folge.